Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett.
Herzlich willkommen zum Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Theresa, die ihr erstes Kind eigentlich im Geburtshaus zur Welt bringen wollte, aber aufgrund einer Präeklampsie dann im Krankenhaus eingeleitet wurde. Und die Geburt verlief leider überhaupt nicht so, wie Theresa es sich das vorgestellt hatte. Und ihr Sohn kam letztendlich via Saugglockengeburt auf die Welt, also eine vaginaloperative Geburt. Und dabei hatte er noch eine Schulterdystokie und musste leider einige Tage auf die Neonatologie. Bevor wir mit Theresas Geburtsgeschichte beginnen, von mir nochmal die Bitte, wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast oder eben eine Sternebewertung hinterlassen hast, dass du das jetzt gleich machst, bevor du dir die Folge anhörst. Das hilft mir einfach im Podcast-Ranking höher zu steigen, so dass mehr Frauen sich diese Geburtsgeschichten anhören können. Und mir ist es wichtig, dass der Podcast ein kostenloses Angebot ist und bleibt. Trotzdem habe ich natürlich Kosten für die Produktion. Und wenn du die finanziellen Möglichkeiten hast, dann freue ich mich total über eine Unterstützung auf buymeacoffee.com/Geburt. Vielen Dank und jetzt erst einmal viel Freude mit der heutigen Folge.
Hallo und herzlich willkommen, Theresa. Schön, dass du uns heute von der Geburt deines Kindes erzählst.
Hallo.
Magst du dich kurz vorstellen, Theresa? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Genau, also ich bin Theresa. Ich komme aus der Schweiz, wie man wahrscheinlich ziemlich gut hören kann. Bin in Deutschland geboren, aber dann recht jung in die Schweiz gekommen. Ich wohne mit meinem Mann zusammen in der Nähe von Olten und habe einen Sohn. Und ich arbeite, genau, als Sozialpädagogin.
Ah, spannend. Bevor wir mit der Schwangerschaft von deinem Sohn beginnen, was weißt du über deine eigene Geburt?
Meine Mutter hat 5 Kinder und sie hatte sehr lange Geburten, aber sie sagt immer, dass meine eine sehr schöne Geburt war, auch wenn sie sehr lange gedauert hat und dass sie eine super tolle Hebamme hatte.
Ah, genau. Wie vielte von 5 Kindern bist du?
Ich bin die vierte.
Vierte von Kai. Das heißt, da hatte ich genau. Eine Geburtserfahrung auch bei deiner Geburt.
Jetzt habe ich leider gerade die Frage nicht verstanden.
Ich habe nur gesagt, dann hat deine Mutter schon ein bisschen Geburtserfahrung gehabt bei deiner Geburt.
Ja, definitiv.
Ja, geil. Die Schwangerschaft von deinem Sohn, war die geplant oder war das eine Überraschung?
Die war geplant und dann trotzdem eine Überraschung. Also es war so, dass ich die Spirale herausgenommen habe und wir es dann mal auf uns zukommen lassen haben. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich irgendwie ganz unregelmäßig eine Periode nur habe. War dann auch irgendwann mal beim Frauenarzt. Dann hieß ja, ich habe wahrscheinlich PCOS und es könnte eventuell schwieriger werden mit der Schwangerschaft. Und dann habe ich dann irgendwann, das war dann knapp ein Jahr später, glaube ich mal, Metformin verschrieben bekommen und muss wohl am zweiten Tag, als ich das genommen habe, schwanger geworden sein.
Aus welchem Grund wurde das Metformin verschrieben?
Wegen dem PCOS.
Okay.
Genau, damit es besser klappt irgendwie. Also mit den Hormonen und so ist ja eigentlich ein Diabetesmittel, aber wird anscheinend auch bei PCOS angewendet.
Wird sehr oft Frauen verschrieben mit Zyklusproblemen.
Genau.
Und dann, also am zweiten Tag der Einnahme bist du schwanger geworden. Wie hast du das
genau.
Dass du schwanger bist?
Also ich habe eigentlich an den Brüsten das zuerst gemerkt. Die haben so gespannt, aber irgendwie war dann der erste Schwangerschaftstest, habe ich wohl noch zu früh gemacht. Und der war negativ. Und dann habe ich aber ein paar Tage später nochmal einen gemacht. Und der war dann positiv. Genau.
Und ja. Hast du das Metformin dann weitergenommen oder abgesetzt?
Ich habe es noch kurz weitergenommen Und dann aber abgesetzt, genau. Also in Rücksprache mit der Frauenärztin.
Ja.
Ja, und sie meinte auch, es wird wohl nicht der Grund gewesen sein, dass es geklappt hat.
Ja. genau, wie ging es dann weiter nach dem positiven Schwangerschaftstest? Bist du dann zur Ärztin gegangen oder hast du dir eine Hebamme gesucht?
Also erstmal habe ich einfach dort angerufen und die haben mir dann einen Termin gegeben, einige Wochen später erst. Das ja, war ein bisschen anstrengend für mich, also anscheinend ganz normal, aber mir war dann irgendwie, ich hätte lieber gerade irgendeinen Termin gehabt. Eine Hebamme habe ich tatsächlich erst gesucht, als ich in der 12. Woche war, weil ich dachte, ich bin da immer noch früh, aber die meinten, ich sei sehr spät dran.
Ja.
Ja.
Es ist immer so ein bisschen komisch, ne? Man denkt immer so, die ersten 12 Wochen will man noch abwarten vielleicht. Und auch, wie du sagst, du hast noch gar nicht so schnell einen Frauenarzttermin bekommen. Aber bei den Hebammen muss man echt immer mit positiven Schwangerschaftstest anrufen.
Ja, wirklich, das haben sie auch gesagt. ja, das war dann froh, dass ich trotzdem eine gefunden habe.
Ja, wie ging es dir denn dann in der Schwangerschaft und gerade auch in diesem ersten Trimester?
Relativ schlecht. Also mir war wirklich ziemlich übel die ganze Zeit und irgendwie halt auch bei der Arbeit musste ich mich teilweise übergeben. Dann haben die, also ich arbeite an einer Schule, die Jugendlichen das gehört, mich gefragt, was denn los ist und so. Also es war schon sehr anstrengend und irgendwie, ja, war ich dann zum Teil wirklich sehr, sehr erledigt und müde und hatte zum Teil auch so wirklich so Phasen, da musste ich einfach erbrechen und erbrechen, es hat wie nicht mehr aufgehört. Ja, also nicht so schön.
Wie lange hat das angedauert, die Übelkeit und das Erbrechen?
Also die Übelkeit ging dann so schrittweise zurück ab der 12. Woche, aber es war jetzt nicht genau die 12. Woche, sondern es ging dann so langsam, wurde es besser, würde ich sagen. Ja.
Wie hast du dich auch zusammen mit deinem Partner auf das Thema Geburt vorbereitet?
Also ich habe ziemlich viel gelesen und also mich hat auch vorhin das Thema Geburt schon irgendwie sehr fasziniert und beschäftigt. Ich habe viel gelesen, auch Videos geguckt. Mein Mann hat sich, glaube ich, eher über mich vorbereitet. er war die ganze Zeit eigentlich immer ziemlich entspannt und ich habe ihm dann erzählt, was ich gerade lese oder gesehen habe oder gehört oder genau. Und dann halt auch mit der Hebamme zusammen haben wir aber einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Und ja, so habe ich mich vorbereitet.
Wie hast du dir die Geburt denn vorgestellt und wie hast du dich für den Geburtsort entschieden?
Also das war ein bisschen so ein Hin und Her. Ich wusste, dass ich eigentlich gerne in ein Geburtshaus möchte, weil ich so die Spitalatmosphäre wirklich nicht gerne habe und ich das Gefühl hatte, dass ich mich dort viel wohler fühlen konnte. Ich wusste auch, dass ich gern jemanden bei mir habe, der mich schon vor der Geburt kennt. Und dann im Gespräch halt mit meinem Mann, ihm war halt irgendwie, er war sehr unsicher und ihm war so das Gefühl von Sicherheit sehr wichtig und ich habe mich dann für ein Geburtshaus direkt neben dem Spital entschieden. Also es ist quasi auf dem Spitalgelände, aber ist ein Geburtshaus. Genau, also das war mal der Plan. Eben, genau, ja, so.
Genau, das war der Plan und es lief nicht nach Plan?
Nee, lief leider gar nicht nach Plan.
Okay, wann ist es gekippt? Was ist passiert?
Also es ist gekippt, das war, glaube ich, eine Woche, knapp eine Woche, also ein bisschen mehr als eine Woche vor dem errechneten Geburtstermin. Ging es mir auf einmal ziemlich schlecht. Also ich hatte schon, es war am Weihnachten herum, ziemlich Wasser in den Beinen und dann auch irgendwann in den Händen und im Gesicht. Und irgendwie war mir dann auch plötzlich so übel. Und irgendwann hat mein Mann gefunden, es gefällt ihm gar nicht, er ruft jetzt mal der Hebamme an. Und dann bin ich zur Hebamme und die hat dann halt noch den Blutdruck gemessen und den Urin untersucht und ich hatte einen erhöhten Blutdruck und ich hatte Eiweiß im Urin. Also alles so die Anzeichen für eine Schwangerschaftsvergiftung.
Wusstest du das
Und
zu dem Zeitpunkt, was da die Anzeichen sind?
nee.
Hat sich
Nee,
noch
wusste
gar nicht
ich.
beschäftigt, ja, okay.
Nee, tatsächlich nicht. Ich wusste, dass es das gibt, aber ich habe mich tatsächlich nicht so damit auseinandergesetzt.
Okay.
Ja, und sie hat mich dann quasi direkt in den Notfall geschickt.
Okay.
Ins Spital hinüber.
Ja.
Dann ging es aber noch nicht ganz los. Es ist noch ein ziemliches Hin und Her, aber dann wird es quasi gerade mit der Geburt dann weitergehen.
Ja,
Aber
erzähl mir, was war denn dann noch für ein Hin und Her? Was haben Sie im Krankenhaus gemacht und getestet vielleicht?
also im Krankenhaus haben sie mich dann nochmal untersucht und auch länger den Blutdruck gemessen. Und der ist dann tatsächlich auch wieder ein bisschen runter. Also der war dort wieder besser quasi, der Blutdruck. Dann haben sie noch verschiedene Bluttests gemacht. Einen haben sie auch eingeschickt, der irgendwie die Wahrscheinlichkeit messen soll für eine Schwangerschaftsvergiftung. Und haben mich dann aber irgendwann wieder nach Hause geschickt. Einfach quasi mit der Anweisung, den Blutdruck regelmäßig zu Hause zu messen und wenn er wieder erhöht ist, mich wieder zu melden.
Okay.
Genau. Und dann war eigentlich aber, hatte ich am nächsten Tag so oder so noch einen Termin bei der Frauenärztin und in Absprache mit meiner Hebamme bin ich dann dort trotzdem hingegangen. Und die meint, war dann auch irgendwie gar nicht zufrieden mit meinem Gesamtzustand. Die kennt mich auch schon irgendwie seit ich 12 bin und sie meinte, sie sei ziemlich erschrocken, als sie mich gesehen hat.
Okay, was waren, also gab es irgendwelche körperlichen Anzeichen? Warst du sehr geschwollen, aufgedunsen?
Ja, ich hatte ein ziemlich aufgedunsenes Gesicht.
Okay.
Also ziemlich extrem. Ja, genau. Und sie hat mich dann auch noch ein bisschen aufgeklärt, um was es dann überhaupt geht bei dieser Schwangerschaftsvergiftung. Ich habe das irgendwie gar nicht geschnallt so richtig, inwiefern das gefährlich ist oder wie gefährlich das werden kann im schlimmsten Fall. Und sie meinte eben, dass sie da meistens immer auf Nummer sicher geht, weil sie das zweimal miterlebt hat und das wirklich nie wieder sehen möchte. Es gibt ja dann diese, quasi sie
Magst du
meinte
vielleicht mal
diese.
kurz für die Hörerinnen, die sich vielleicht noch nie mit dem Thema Schwangerschaftsvergiftung auseinandergesetzt haben, kurz nochmal erklären, was passieren kann oder was die Ärztin dir damals gesagt hat?
Genau, also sie hat mir erklärt, dass wenn es quasi wirklich zum Allerallerschlimmsten kommt, dass die Frau quasi wie so krampft, ganz extrem und wie so ein epileptischer Anfall, hat sie gemeint. Und das ist dann wirklich wahnsinnig gefährlich für Mutter und Kind. Also, genau. Sie meinte, heutzutage kommt das fast nicht mehr vor, weil man eben das meistens vorzeitig erkennt, aber eben sie hat das früher noch zweimal gesehen und meinte, das sei einfach schrecklich mit anzusehen. Ja.
Um nochmal kurz diese Symptome vielleicht oder die Anzeichen für so eine Präeklampsie oder Schwangerschaftsvergiftung zu nennen. Es ist einmal erhöhtes Eiweiß in dem Urin, es ist der hohe Blutdruck und es ist dieses Aufgeschwollensein und manchmal auch starke
Genau.
Kopfschmerzen. Und deshalb wird
Genau.
auch der Urin untersucht von der Hebamme oder von der Frauenärztin.
Genau.
Okay, wie ging es dann weiter? Du warst bei der Ärztin, sie war nicht happy mit deinem Zustand, hat sie dich gleich wieder ins Krankenhaus zurückgeschickt?
Quasi. Also die hat dann Rücksprache genommen mit meiner Hebamme, was ich irgendwie auch sehr schön fand, dass die so gut zusammengearbeitet haben. Und die haben dann erstens entschieden, dass ich nicht ins Geburtshaus darf, definitiv, dass ich dort nicht gebären werde, weil das ihr zu heikel war. Und sie haben entschieden, dass sie quasi mich ans Spital übergeben und die jetzt verantwortlich sind, weil dann die Zuständigkeit irgendwie auch nicht mehr ganz klar war.
Ja, wie ging es dir mit dieser Entscheidung?
ja, ich war sehr enttäuscht, muss ich schon sagen. Also ich habe ziemlich geweint, weil halt so diese Vorstellung von der Geburt irgendwie dann so zerbrochen ist, und ich eben in dieser Atmosphäre gelandet bin, die ich nicht haben wollte. Ja, also das war nicht schön. Ja. Schlussendlich eben hat sie dann im Spital angerufen und die haben mich dann nochmal ins Spital bestellt.
Und wie ging es dann weiter?
Genau, und dann wurden die gleichen Untersuchungen nochmal gemacht.
Okay.
Das war sehr, sehr anstrengend, weil sehr viel los war in dem Spital. Und haben mich dann tatsächlich wieder nach Hause geschickt. Und dann war ich komplett durch den Wind. Also quasi meine Hebamme und meine Frauenärztin haben sich super viele Sorgen gemacht. Die im Spital waren eher so, naja, mal abwarten. Und die haben dann aber einen Termin gemacht, quasi 2 Tage später nochmal zur Kontrolle. Und ich habe mir dann, also zu Hause ging es mir nicht gut und der Blutdruck war immer erhöht, aber ich hatte einfach keine Energie mehr, ins Spital zu gehen und Stunden dort abzuwarten, um dann wieder nach Hause geschickt zu werden.
Verständlich, ja.
Und habe dann quasi diesen Termin abgewartet und mir aber nochmal alles aufgeschrieben, was ich fragen wollte und sagen wollte, weil ich das Gefühl hatte, so geht's nicht weiter. Ich starte ja dann quasi mit null Energie in die Geburt. Ich hatte dann aber bei diesem Termin einen super tollen Arzt und der hat mich innerhalb von wenigen Minuten zum Einleiten geschickt. Ja. Und dann ging es dann eigentlich.
Hast du im Moment darauf vorbereitet, dass es vielleicht jetzt gleich schon losgeht oder dass sie dich einleiten wollen?
Ich hab's gehofft, ehrlich gesagt.
Okay, das heißt, du hast die Kliniktasche mitgebracht?
Genau. Die Kliniktasche war im Auto. Und ich habe ehrlich gesagt, ja, habe wirklich gehofft, dass es jetzt einfach dann losgeht, weil es einfach nicht mehr erträglich war, dieser Zustand.
Ja, rein emotional und psychisch oder auch körperlich?
Beides. So körperlich hatte ich wirklich dann durch, glaube ich, das Wasser Schmerzen auch in den Gelenken. Und aber auch psychisch dieses Hin und Her, nicht zu wissen, ist es jetzt gefährlich im Moment, ist nicht gefährlich, ist gut oder ist nicht gut. Ich musste einfach aus diesem Zustand heraus von nicht wissen, was gerade läuft oder richtig ist für mich, ja, oder das Kind.
Ja, hast du in der Zeit viel gegoogelt auch? Und
wahrscheinlich zu viel, ja.
Okay, ja. Aber es hilft ja, das glaube ich auch nicht.
Nee, nicht wirklich.
Ja.
Hat mich nur noch mehr verwehrt.
Okay, das heißt, du wurdest dann eingeleitet. Es war ja sowieso in der Woche vor dem Termin. Wie weit warst du, 39 plus?
Ich muss 39 plus 2 oder so gewesen sein.
Okay, also
ungefähr, bin nicht mehr ganz sicher, aber.
Okay. Wie wurdest du eingeleitet? Was waren die ersten Schritte?
Genau, also die haben mir dann so einen Ballon eingesetzt, und den wie so aufgeblasen. Und dann wurde ich aufs Zimmer gebracht und da waren sie dann auch sehr lieb und haben einfach gemeint, soll mich melden, wenn dieser Ballon quasi dann rauskommt. Also ich musste den auch immer wieder so ein bisschen daran ziehen, wie so ein bisschen stimulieren.
Haben Sie genau. dich vor dem Einsetzen kontrolliert? War der Muttermund schon leicht geöffnet?
Sie haben mich kontrolliert, aber da war noch nichts.
Okay, also Sie haben bei geschlossenem Muttermund den Ballon eingesetzt und geschaut, dass sich dadurch der Muttermund hoffentlich ein bisschen öffnet.
Genau.
Okay.
Das war dann am Abend, also ich war dann quasi über Nacht dort und mein Mann musste dann auch nach Hause. Und gegen Morgen ist dann dieser Ballon quasi rausgeflutscht, was ich so ein bisschen daran gezogen habe. Da hatte ich aber auch schon leichte Wehen eigentlich in der Nacht, also seit dem Einsetzen.
Okay, es hat gleich gewirkt.
Genau. Und soll ich einfach weitererzählen?
Sehr gerne.
Gut. Und dann haben sie mich quasi in den Gebärsaal gebracht und mich untersucht und der Muttermund war ganz leicht geöffnet. Ich glaube bei, ich weiß die Zahl leider nicht mehr, aber so irgendwas zwischen 1 und 2, also ganz wenig geöffnet jedenfalls. Und dann haben sie beschlossen, dass sie die Fruchtblase sprengen, um die Wehen noch mehr anzuregen. Und ich habe dann auch, durfte dann auch meinen Mann anrufen und der ist dann auch wieder zu mir gekommen. Und dann haben sie die Blase gesprengt und ich habe dann auch sofort regelmäßige Wehen gehabt. Also ab diesem Zeitpunkt hatte ich wirklich regelmäßige Wehen.
Wie wurde die Fruchtblase geöffnet?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau.
Okay. Oft wird das, gerade wenn der kindliche Kopf noch sehr hoch ist, mit einem kleinen Haken gemacht. Also der wird
okay.
So ein Fingerhut, setzt sich die Hebamme einen Fingerhut mit einem kleinen Haken auf den Finger und damit wird es geöffnet.
Okay. Spannend. Genau. Auf jeden Fall war dann auch dort noch eine Badwanne in dem Gebärsaal. Und ich durfte dann in die Badwanne. Und das war eigentlich, glaube ich, so der schönste Moment von meiner Geburt. Dann war ich in dieser Badwanne und habe meine Wehen veratmet. Und es war zwar sehr intensiv, aber ich konnte es eigentlich ganz gut handeln, würde ich sagen, in dem Moment. Also ich war ziemlich auf mich konzentriert, habe gar nicht mehr so viel wahrgenommen, was sonst noch so abgeht. Und irgendwann, nach mehreren Stunden, ich habe so die Zeitangaben, sind irgendwie ziemlich verschwommen im Kopf, haben sie mich dann nochmal untersucht und es war so, dass überhaupt nichts vorwärts ging. Das war dann ziemlich frustrierend, weil doch schon einige Stunden vorbei waren. Und dann haben sie mir Wehentropfen gegeben. Und das war dann das Ende von der schönen Geburt. Also ab da durfte ich erstens nicht mehr ins Wasser und zweitens irgendwie, ja, waren halt dann auch die Wehen irgendwie sehr anders. Kann es nicht so gut beschreiben, aber ich konnte sie irgendwie gar nicht mehr so gut veratmen und so. War dann auch langsam so ziemlich erschöpft, würde ich sagen.
Ja.
Dann ging das mehrere Stunden so weiter. Ich musste mich dann mehrmals übergeben, bis ich dann irgendwann eine PDA bekommen habe. Das war, glaube ich, nach ungefähr 12 Stunden oder so, grob geschätzt. Und dann habe ich eine PDA bekommen. Danach ging es mir, also danach konnte ich mich super gut ausruhen und entspannen. Und dann haben sie mich aber nochmal untersucht und irgendwie haben sie erst dann gemerkt, dass dieser Kopf einfach nicht richtig in meinem Becken ist. Und dann hat eine Hebamme quasi diesen Kopf wieder aus meinem Becken geschüttelt. Also ich war dann auf allen Vieren, der Oberkörper war quasi ein bisschen heruntergelagert und sie stand mit so einem Tuch über mir und hat das so geschüttelt und sah meinen Bauch quasi bewegt. Und also ich muss sagen, wirklich, die Hebammen waren durchgehend super lieb, auch wenn ich ganz viele davon hatte. Und dann ging es dann tatsächlich auch endlich ein bisschen vorwärts, weil dieser Kopf dann tatsächlich, also der Kopf von meinem Sohn, sich tatsächlich besser ins Becken eingedreht hat. Und so ging es dann langsam vorwärts und der Muttermund hat sich dann auch geöffnet. Endlich. Und dann war ich dann, glaube ich, ungefähr 2 Tage später, am 6 Uhr am Morgen, war ich dann bei 10 Zentimetern.
Das heißt, von Beginn der Einleitung bis du vollständig eröffnet warst, 2 Tage.
Genau. Und Dann kamen dann auch irgendwann die Presswehen. Also ich konnte mich durch die PDAs, ich hatte eigentlich so eine Walking-PDA.
Ja.
Aber ich konnte nicht mehr laufen. Also, obwohl irgendwie dieser Gedanke, ja, dann ist, dass man damit gehen kann, hat es in meinen Beinen, die sind eingesackt beim Aufstehen.
Ja.
Also ich wurde danach, die Beine wurden immer weniger, quasi konnte mich immer weniger bewegen. Und am Schluss haben sie mich auch wie so hin und her gedreht und ich brauchte da tatsächlich Hilfe, weil das alles nicht mehr ging.
Ja.
Genau, und dann kamen dann die Presswehen. Also genau, sie haben mir dann gesagt, ich kann jetzt pressen. Da war ich auf der Seite und die haben mir dann auch geholfen. Das fand ich also super, quasi ganz waren gut. Die Wehen.
Weil du gerade gesagt hast, sie haben dir gesagt, du kannst pressen oder hast du tatsächlich Presswehen gespürt?
Beides, würde ich sagen. Also ich habe gesagt, ich habe so einen Druck, der sich anfühlt, wie wenn ich aufs Klo muss.
Ja.
Und sie meinten, das sei super, das heißt, ich kann jetzt quasi pressen.
Okay.
Genau. Und dann habe ich dann, war ich seitlich, sie haben einen Bein so hochgehalten und ich habe gepresst und immer wieder auch die Seiten gewechselt und so. Und dann kamen dann auch immer mehr Ärzte mal hinein und haben geguckt und geschaut und waren irgendwie nicht zufrieden, weil es auch in diesem Prozess wieder nicht vorwärts ging. Und dann irgendwie, also 6 Uhr war ich bei 10 Zentimeter und 10 Uhr ungefähr kam dann der Arzt, nein, kurz vor 10 kam dann der Arzt und meinte, das geht zu lange. Wir müssen jetzt die Saugglocke nehmen.
Okay.
Und ich habe dann so gefragt, ja, was sind die Risiken? Er meinte nichts, das ist Routine. Und ich habe dann nochmal gefragt, der meinte nichts. Quasi, und da muss ich auch sagen, dieser Arzt war wirklich sehr unsympathisch, sehr kalt irgendwie auch und meinte auch die ganze Zeit, ich soll jetzt endlich auf den Rücken liegen. Irgendwie die Hebammen haben dann, hatte ich das Gefühl, waren auch nicht so einer Meinung mit dem, also es war dann plötzlich eine ganz unangenehme Stimmung im Raum, bis ich dann schlussendlich eben auf dem Rücken lag. Und er diese das mit der Saugglocke probiert hat, die ist dann aber immer wieder abgerutscht, weil mein Sohn so viele Haare hatte. Und genau, dann war aber irgendwann so ein Teil vom Kopf draußen. Und ich konnte den auch tatsächlich spüren. Sie haben quasi gesagt, ich kann mal fühlen, wenn ich möchte. Und dann, ja, wurde es dann ziemlich heftig. Dann war der Kopf draußen, aber die Schulter von meinem Sohn ist eingeklemmt. Also Schulterdystokie nennt sich das.
Wie wurde die Schulterdystokie dann, ja, wie wurde das, wie sagt man, was wurde gemacht?
Also dann war plötzlich der Raum voller Ärzte. Da waren irgendwie, oder 20 Leute standen im Raum. Die haben wohl die Glocke gedrückt. Zuerst haben sie die Beine nach oben gehalten und so geschüttelt. Das ist wohl so der erste Schritt. Dann weiß ich, dass verschiedene Leute versucht haben, diesen Kopf zu lösen. Und dann kam tatsächlich der Arzt, der mich zum Einleiten geschickt hat, kam und konnte ihn lösen. Mein Sohn hat dann aber nicht geatmet, als er auf die Welt kam. Und sie sind dann sofort mit ihm weggerannt. Also ich habe nur quasi den Blick von jemandem, der mein Kind auf dem Arm hat. Und so dieses Kind atmet nicht. Und dann waren die weg. Genau. Und dann lag ich da.
Gott, es tut mir total leid. Das muss furchtbar gewesen sein.
Das war wirklich schrecklich. Also... ja, dann war dann auch irgendwie, ab dem Moment habe ich irgendwie mehr oder weniger einen Filmriss. Also ich weiß, dass eine Hebamme probiert hat, mich zu beruhigen. Und die irgendwie noch, die Plazenta kam noch irgendwie. Ich weiß, jemand hat gefragt, ob ich die Plazenta sehen möchte. Irgendwie, an das erinnere ich mich noch, aber sonst war da wirklich irgendwie, bis heute ist alles sehr verschwommen. Ich weiß, dass dann irgendwann haben sie meinen Mann geholt und gesagt, er könne jetzt zu unserem Sohn. Er wollte zuerst nicht, aber ich habe ihn dann geschickt. Ich habe quasi gesagt, dann hat er wenigstens jemand, der bei ihm ist. Und dann ist er danach gegangen und konnte ihn sehen und ist dann auch zurückgekommen und sie haben gemeint, sie werden ihn jetzt dann auf die Intensivstation verlegen, aber er kommt quasi kurz vorbei bei mir. Dann haben sie ihn zu einem Kasten irgendwie bei mir quasi ans Bett gebracht und ich konnte schnell seine Hand halten. Jetzt wird ein bisschen schwierig. Entschuldigung.
Kein Problem.
Ich dachte, so nach einem Jahr muss man da, vielleicht geht das einfacher.
Ja.
Aber irgendwie nicht.
Vollkommen in Ordnung. Nimm dir die Zeit, die du brauchst.
Genau, und dann eben konnte ich schnell quasi ihn seine Hand halten und dann wurde er quasi auf die Intensivstation gebracht und sie haben mir gesagt, ich kann dann im Verlauf des Tages, wenn er eingerichtet ist, kann ich dann zu ihm. Und danach haben sie mich noch irgendwie, ich habe dann noch ein Foto bekommen von ihm, das ich irgendwie festgeklammert habe. Und die haben mich auch noch gewaschen und so. Und dann war ich aber so erschöpft von dieser langen Geburt, dass ich dann wirklich tatsächlich einfach eingeschlafen bin.
Ganz kurze Frage, hattest du Geburtsverletzungen von der Geburt?
Ja.
Haben sie dich geschnitten mit der Sauglocke oder hattest du einen Riss?
Also sie haben mich nicht geschnitten. Ich hatte einen inneren Riss, den sie genäht haben. Ich habe davon aber eben, wie gesagt, nicht viel mitbekommen.
Ja.
Ich weiß einfach, dass genau sie mich so innerlich genäht haben.
Ja, und wahrscheinlich war dir das in dem Moment auch erstmal völlig egal. Das hast du dann wahrscheinlich später gespürt.
Genau, also davon habe ich wie gar nichts mitbekommen.
Ja.
Ja. Genau. Aber es war auch nicht viel, tatsächlich.
Okay.
Ja. Ja, mein Mann ging da auch nach Hause und ging mal duschen und die Katzen füttern. Und ich hab da geschlafen. Und mein Mann ist dann später wieder gekommen und dann konnte ich halbwegs im Rollstuhl sitzen. Und das Gute war, dass die Intensivstation quasi im gleichen Spital war, also die Neonatologie. Und dann konnten wir also zu meinem Sohn, genau. Es war aber so, dass sie ihn auf so eine Kühlmatte gelegt haben und so heruntergekühlt haben, um die Schäden im Gehirn quasi zu minimieren, also dass es möglichst keine langfristigen Schäden gibt. Und aus diesem Grund konnte ich ihn dann auch nicht halten.
Ja, wie lange wurde er gekühlt?
Knapp 3 Tage.
Ja, ich glaube, das ist so Standard, wenn ich richtig liege. Okay, wie ging es dir in diesen 3 Tagen, wo du dein Kind nicht anfassen konntest oder nicht auf den Arm nehmen konntest?
Sehr, sehr, sehr schlecht. Also ich war erstens eben alleine in diesem Zimmer. Mein Mann durfte nur zur Besuchszeit da sein. Das war ja auch gar nicht unser Plan. Wir wollten ja zusammen zu dritt im Geburtshaus sein. Das heißt, ich war allein, mein Kind war irgendwie allein, mein Mann war allein. Es waren, glaube ich, die längsten 3 Tage in meinem Leben. Ich wusste auch nicht, wie ich den Leuten irgendwie sagen soll, dass er auf die Welt gekommen ist. Ich wollte niemanden sehen oder hören, also außer mein Mann, aber war ziemlich irgendwie, ja, also die man kannte danach irgendwie, alle Schwestern haben irgendwie meine Geschichte gekannt und irgendwie waren sehr lieb, aber es war dann irgendwie auch ein komisches Gefühl, dass alle so genau wussten, was los ist bei mir.
Ja.
Also ja.
Was haben dir die Ärzte denn zu dem Zeitpunkt gesagt mit der Prognose? Weil diese Kühlung wird ja gemacht, weil der Verdacht da ist oder die Befürchtung da ist, dass es Gehirnschäden geben könnte, die auch längerfristige Folgen haben können. Was wurde dir in dem Moment gesagt, wie die Chancen sind?
Also sie haben mir in diesem Zeitraum noch wirklich sehr wenig Prognosen gegeben. Sie meinten eben, da wird dann sicher noch ein MRI gemacht und weitere Untersuchungen. Sie können mir aber jetzt zum jetzigen Zeitpunkt wie noch gar nichts sagen. Erst quasi, wenn man sieht, wie er sich entwickelt. Das war dann auch sehr schwer für mich. Also irgendwie nicht zu wissen, was auf mich zukommen wird, noch im Weiteren. Er hat sich dann aber erstaunlich gut erholt von dieser Geschichte. Also.
Und heute ist er gesund.
Ja, würde ich so sagen. Also, was ich vergessen habe. Ich habe noch so einen extra Bonus bekommen. Und zwar hatte er noch Klumpfüße bei der Geburt.
Oh, okay.
Ja.
Was jetzt mit dem Geburtsverlauf zu tun hat, aber.
Genau.
Also, Aufmerksamkeit erfordert.
Genau. Also am Anfang habe ich die gar nicht, die haben mir das zwar gesagt und mich gefragt, ob ich das wusste, weil man das ja oft im Ultraschall sieht, aber ich habe das tatsächlich, haben mir das nicht gewusst. Ich habe auch noch nie vorhin davon gehört. Aber er hatte Klumpfüße bei der Geburt, die dann auch quasi noch Behandlung erfordert haben im späteren Zeitpunkt. Genau, ja.
Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Jetzt erst nochmal diese 3 Tage, als dein Sohn dann endlich aus der Kühlung rauskam und du ihn halten kannst. Wie war das? Wie war das?
Sehr, sehr, sehr schön. Also war natürlich, er war ziemlich verkabelt noch, auch wenn es immer weniger Kabel wurden. Aber sie haben mir, das war auch wirklich eine ganz liebe Schwester, die mir da geholfen hat, ihn auf meine Brust gelegt hat und ich ihn dann halten konnte. Das war sehr schön. Ich vermisse zwar bis heute diesen Moment nach der Geburt, ihn zu halten, aber das hat es doch dann so ein bisschen, war ab diesem Zeitpunkt deutlich einfacher, wo ich ihn wirklich halten konnte.
Ja, hast du in den 3 Tagen abgepumpt? Wie ging es mit dem Stillen?
Ah ja, genau. Die haben mir eigentlich ziemlich schnell, also ich habe gerade nach der Geburt ausgestrichen, kurz bevor ich eingeschlafen bin, und ein bisschen Kolostrum gesammelt. Das war wirklich eine winzige Menge. Aber ich habe die dann auch rübergebracht zu ihm quasi. Also er wurde mit der Sonde ernährt am Anfang. Und ich habe eine Pumpe bekommen. Sie meinten, ich soll all 3 Stunden abpumpen, damit eben dieser Milcheinschuss kommt. Und das ist auch dann relativ, das hat sehr gut funktioniert. Also ich habe immer mehr Milch gehabt und habe die ihm dann auch quasi immer rübergebracht. Das wäre irgendwie für mich auch etwas, wo ich mich darauf konzentrieren konnte. So quasi, das kann ich für mein Kind tun. Also dieses Abpumpen war irgendwie sehr wichtig für mich.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und als er dann aus der Neonatologie rauskam, konntest du ihn dann stillen?
Also nach diesen 3 Tagen durfte ich ihn dann anlegen auf der Neonatologie. Das war zwar etwas befremdlich, halt in diesem Raum drin, da irgendwie mit so einer Absperrung da zu stillen. Am Anfang war auch, hatte das irgendwie nicht so geschnallt, was ich jetzt von ihm will. Und das hat eine Zeit gebraucht, bis er da getrunken hat. Also da haben ja auch dann die Schwestern oder die Pflegerin geholfen. Alle hatten ein bisschen eine andere Methode. Aber das hat dann ganz, ganz langsam dann auch funktioniert, dass er immer mehr selber getrunken hat. Er kam dann auch nach ein paar Tagen, wurde von dieser Intensivstation auf eine Station gelegt, wo nicht mehr intensiv medizinisch war, aber immer noch im Krankenhaus. Und dort war dann auch weniger Gepiepse, mehr Privatsphäre. Also wir waren zu zweit mit einem anderen Kind, war dort im Zimmer und dann war es auch deutlich gemütlicher. Wir konnten ihn selber wickeln und ich hatte einen gemütlicheren Stillsessel und so. Ja.
Genau. Wie lange wart ihr dann im Krankenhaus, bevor ihr ihn nach Hause nehmen konntet?
10 Tage. Also respektiv ich nicht. Ich wurde vorhin entlassen. Das war sehr, ja, sehr, sehr seltsam für mich, dass ich ohne mein Kind nach Hause musste. Wir sind ja natürlich so viel wie möglich besuchen gegangen, aber ich war ja auch eigentlich noch im Wochenbett und hätte liegen sollen, was natürlich aber wirklich schwer möglich war, weil wir halt die ganze Zeit ins Spital fahren mussten und so. Aber er war dann gesamthaft 10 Tage dort. Die letzte Nacht sollte ich dann auch dort schlafen, damit man das Stillen nochmal quasi auch in der Nacht hat, zum Schauen, ob er wirklich genug trinkt. Und dann sind wir dann ziemlich überraschend entlassen worden. Also sie haben das nicht so lange vorhin angekündigt, sondern war dann eher so jetzt dürft ihr gehen.
Okay. Wie war das dann zu Hause? Hattest du eine Hebamme, die dich dann im Wochenbett betreut hat?
Genau, also dieselbe Hebamme, die mich vor der Geburt betreut hat, hat mich auch im Wochenbett betreut. Die ist auch einmal gekommen, als mein Sohn noch nicht zu Hause war. Die ist dann gerade am nächsten Tag gekommen. Zu Hause war es sehr herausfordernd irgendwie. Also schön, erstmal war es schön, ihn endlich bei uns zu haben. Aber auch, wir waren, glaube ich, beide noch so ängstlich von dieser ganzen Geburt und haben uns wahnsinnig viel Sorgen gemacht, dass wir doch irgendwie... Also die erste Nacht war Horror. Wir konnten beide nicht wirklich schlafen. Ja. Irgendwie auch, weil die uns im Spital ziemlich irre gemacht haben wegen diesem plötzlichen Kindstod. Mein Sohn aber irgendwie am liebsten auf dem Bauch lag oder halt auf uns. Und ich dann so Angst hatte, dass ich jetzt irgendwie was Gefährliches mache, wenn ich ihn quasi mit ihm zusammenschlafe und so. Ja, das war dann irgendwie sehr schwierig am Anfang, bis ich da ein bisschen entspannter wurde.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Konntest du dann irgendwann entspannt mit ihm schlafen?
Ja, irgendwann habe ich dann das so ein bisschen herumgefragt, bei meiner Schwester, bei anderen, bei Kinderärzten auch noch so ein bisschen gefragt und dann gemerkt, hey, also... Ist zwar gut, wenn man sich bewusst ist, auf was man vielleicht achten soll oder so mit der Bettdecke und allem, aber dass er doch auch wirklich bei mir schlafen kann, ohne dass jetzt gerade das Schlimmste passieren muss.
Ja.
Und dann haben wir auch beide wieder geschlafen.
Super, sehr wichtig, gerade nach so einer traumatischen Geburt, auch für die Erholung ist der Schlaf da sehr wichtig.
Ja, ja.
Mal kurz zu den Klumpfüßen. Was ist da noch an Behandlungen passiert?
Genau, also die wurden am Anfang dann wöchentlich gegipst. Also wir hatten tatsächlich auch nach der Geburt wahnsinnig viele Termine mit Nachkontrollen und diesem Gipsen. Waren also sehr viel am Autofahren wieder. Also die Füße werden quasi, sind ja wie so nach innen gerichtet und werden langsam nach außen gegipst. Also das ist die Peonsetti-Methode, es gibt da auch andere. Und danach bekam er dann mit 3 Monaten ungefähr eine Schiene. Bei einigen Kindern wird aber noch so eine kleine Operation an der Achillessehne gemacht, die hat er aber nicht gebraucht, quasi um die zu verlängern. Ja. Er hatte dann eine Schiene an, quasi 23 Stunden am Tag. Auch in der Nacht, bis er ein halbes Jahr alt war. Zusätzlich regelmäßig noch Physiotherapie. Und danach war die Schiene dann nur noch in der Nacht.
Okay. Er ist jetzt 15 Monate. Läuft er schon?
Er läuft... ja, also an einer Hand läuft er super. Er läuft auch frei, aber nur kurze Strecken und sucht da immer quasi schon den Punkt, wo er sich wieder heben kann.
Ja.
Also es ist noch ein bisschen wackelig, aber er macht das wirklich super.
Ja, und für das Alter ja auch völlig normal in der Entwicklung.
Genau.
Ja.
Also er hat sich auch trotz Geburt und Klumpfüßen und allem drumherum wirklich super entwickelt.
Ja, wie hast du denn diese Geburt verarbeitet oder was hast du für dich gemacht im ersten Jahr?
Am Anfang tatsächlich nicht so viel. Da war ich irgendwie, also wir waren im Spital zweimal bei einer Psychologin. Das hat auch wirklich gut getan, weil ich mir so viel Sorgen gemacht habe wegen der Bindung zu ihm. Danach dann war einfach mein Fokus, mich auf mein Kind zu konzentrieren und irgendwie diese Therapien hinter uns zu bringen. Und habe dann aber noch ein ziemlich langes E-Mail dann einmal ans Spital geschickt. Einfach um nochmal all diese Sachen, die ich fand, die nicht gut gelaufen sind, zu deponieren. Die haben mir auch ein Nachgespräch angeboten, aber ich wollte irgendwie da nicht mehr ins Spital und mit ihnen sprechen, wollte aber trotzdem mich äußern.
Ja.
Genau. Und die haben da auch geantwortet und gesagt, dass sie das nochmal anschauen werden. Und ich hoffe im besten Fall, dass sie das tun.
Ja. Magst du kurz teilen, was da so deine Punkte waren? Weil also mich hat schockiert, dass du den Arzt zweimal gefragt hast nach Risiken zur Saugglocke und der das ja sehr abgetan hat und gesagt hat, das ist ein Routineeingriff, da passiert nichts.
Genau, das war einer der Punkte in meinen Briefen. Da war natürlich bei uns auch lange Diskussion, rechtliche Schritte zu gehen. Haben wir dann uns dagegen entschieden, einfach für unser Wohl. Aber das war ein Punkt, also allgemein dieser Assistenzarzt war ein großer Punkt, wo ich kritisiert habe, wie der mit mir, mit uns unter Geburt umgegangen ist. Und eben auch diese Nichtaufklärung. Ich habe ja danach gelesen, dass genau diese Komplikation ein Risiko ist bei der Saugglocke.
Ja.
Ja, also von dem her ist das eben nicht einfach Routineeingriff. Und für mich stand da halt auch drin quasi eben dass diese Sensibilität einfach gefehlt hat für die Gebärende irgendwie diese, du musst jetzt auch den Rücken und so und jetzt das und jetzt jenes und das geht mir alles zu langsam und das habe ich gar nicht erzählt, auch während dem Pressen hat er immer wie gesagt mehr, mehr, mehr. Und das fand ich furchtbar, weil man gibt ja schon alles. Die Hebammen haben mich immer so quasi unterstützt. Du machst das gut, du machst das super, weiter so. Und also mein Hauptkritikpunkt lag schon auf diesem Arzt. Auch die Sache vorhin, die gelaufen ist, fand ich gar nicht schön. Auch mit diesem Hin und Her, mit der Schwangerschaftsvergiftung. Aber er war schon ein großer Kritikpunkt für mich.
Ja, verständlich.
Ja.
Kann man hoffen, dass dieses Feedback und deine Kritik ihn auch tatsächlich erreicht hat und er sich da vielleicht für den weiteren Verlauf, wenn du sagst, es war ein Assistenzarzt, dann war er wahrscheinlich noch jung, dass es im weiteren Verlauf seiner Karriere, dass er sich das zu Herzen nimmt.
Das wünsche ich mir sehr, sehr fest.
Ja.
Man kann es leider nicht wissen, aber ich hoffe es für alle anderen Gebärenden.
Ja.
Ja.
Ja, super jedenfalls, dass du dieses Feedback an das Krankenhaus gegeben hast und wie du gesagt hast, du hast es abgegeben, du hast es dort deponiert, dann brauchst du es nicht mehr halten.
Genau, das war für mich auch irgendwie in den Punkt so, dass einmal da, dass die das auch wirklich mal aus meiner Perspektive lesen können.
Ja.
Ja.
Liebe Theresa, vielen Dank, dass du uns so ausführlich auf diese ja doch sehr schwierige Geburtsreise mitgenommen hast. Ich wünsche dir und deiner Familie auf jeden Fall weiterhin alles Gute.
Vielen lieben Dank.
Das war die heutige Geburtsgeschichte von Theresa. Und wenn du die Folge hilfreich fandest oder glaubst, dass vielleicht Menschen in deinem Umfeld davon profitieren könnten, diese oder andere Geburtsgeschichten zu hören, dann schick die Folge und den Podcast doch einfach an Freunde und Verwandte. Vielen Dank und bis nächste Woche.